Emil, der Fisch und das Wasser. Es war einmal ein kleiner Fisch, der hieß Emil. Emil hatte von irgendwoher gehört, dass Fische zum Leben Wasser brauchen. Da er aber noch nie im Wasser gesehen hatte, wollte er aufbrechen und das Wasser suchen, von dem die Leute erzählen, dass es zum Leben notwendig sei. Und so schwamm Emil zu seinem Freund Dagobert, der Kaulquappe. »Was suchst du?« fragte ihn Dagobert die Kaulquappe. »Wasser«, antwortete Emil. »Wasser«, sagte Dagobert, »gibt es hier nicht. Hier gibt es Steine und Muscheln, grüne und braune Algen. Aber Wasser habe ich hier mein Lebtag noch nicht gesehen. Und ich bin schon ziemlich lange in der Gegend hier. Du musst zu Kuno, dem Wels, gehen, mit dem dicken Kopf und dem breiten Schnurrbart. Der ist viel im Meer herumgekommen und der weiß sicher, wo es Wasser gibt.« So machte sich also der kleine Fisch Emil auf und schwamm vorbei an Felsspalten, durch Höhlen, durch Schlingpflanzen, bis er zur Höhle von Kuno kam, dem Wels mit dem dicken Kopf und dem Schnurrbart. Emil schwamm mit seiner Schnauze zweimal gegen den Eingang der Höhle. Da schoben sich ein dicker Kopf, ein breiter Schnurrbart und zwei gutmütige Fischaugen hervor und fragten: »Was suchst du?« »Guten Tag, Kuno«, antwortete Emil. »Ich bin schon lange unterwegs und suche das Wasser, aber keiner kann es mir zeigen.« »Das Wasser ist vor dir«, antwortete Kuno, der Wels. »Aber vor mir bist doch du«, widersprach Emil und schaute noch ein bisschen nach rechts und nach links. Aber außer dem Eingang der Höhle und ein paar Muscheln konnte er nichts entdecken. »Das Wasser ist hinter dir«, sagte Kuno. Und als Emil sich umdrehte, sah er nichts als die blau-schwarze Tiefe und einen Heringsschwarm, der entlang zog. »Ich verstehe dich nicht«, sagte der kleine Fisch Emil verzweifelt. »Du willst mich doch wohl zum Narren halten.« »Du bist noch sehr jung«, sagte der gutmütige alte Wels. »Wenn du Wasser sehen willst, musst du zum großen Meeresschloss schwimmen. Dort wirst du den alten Wal Juno treffen aus dem letzten Ozean. Aber pass auf, sei vorsichtig, es ist sehr gefährlich.« Nun machte sich unser kleiner Fisch auf, um das große Meer zu suchen und den großen Wal Juno um Rat zu fragen. 7 Tage und 7 Nächte schwamm er durch tiefe Meeresschluchten, durch Wälder von Schlingpflanzen und über ebene Sandbänke, bis er zu einem riesigen grün bewachsenen Schloss kam. Die Pforte stand auf und der kleine Fisch schwamm hindurch. Da sah er im weiten Bogen des Schlosses ein großes schwarzes Ungeheuer mit Zähnen wie Gartenzäune und einen Bauch so breit wie ein Hoftor. Er erschreckte und wollte zurückstecken, doch das Ungeheuer hatte ihn bereits gesehen. »Du bist Emil, der kleine Fisch, der das Wasser sucht? Ich habe schon auf dich gewartet.« »Und wer bist du?«, fragte Emil vorsichtig. »Ich bin Juno, der Wal. Leg dich auf meinen Rücken. Ich werde dir zeigen, wie notwendig der Fisch das Wasser braucht. Leg dich nur ganz fest auf meinen Rücken.« Und darauf begann der Wal höher und höher zu steigen und immer höher und immer schneller, dass es dem kleinen Fisch schwindelig wurde, bis der Wal schließlich aufgetaucht war und wie ein Berg aus dem Wasser ragte. So blieb er auf der Oberfläche liegen und rührte sich nicht. Dem kleinen Emil schien der Kopf zu zerspringen. Er zappelte auf dem Rücken des Wals und es war ihm, als müsste er in der Sonne braten und sterben. »Oh, wenn ich doch im Wasser geblieben wäre«, zuckte es ihm durch seinen kleinen Fischkopf. Und dann konnte er sich an nichts mehr erinnern. Als er wieder aufwachte, lag er auf dem Grund des Meeres, im großen Meeresschloss neben dem Wal Juno. »Na, weißt du jetzt, wo das Wasser ist, das die Fische so notwendig zum Leben brauchen?«, fragte ihn der Wal und zwinkerte mit seinen Fischaugen. »Das Wasser, das ich so lange gesucht habe, hat mich immer umgeben«, sagte Emil etwas verschämt. »Jetzt schwimm zurück«, sagte der Wal. »Weil es dir selbstverständlich war, hast du es suchen müssen.
»Eigentlich brauche ich dich gar nicht mehr viel sagen. Man kann sich das meiste denken von diesem Märchen her. Aber ich möchte natürlich trotzdem noch ein bisschen was sagen. Ja, Fisch, der Emil, der Fisch im Wasser. Was hat unser Predigtabschnitt, den wir vorhin gehört haben, aus der Apostelgeschichte? Und was hat die Geschichte mit Emil, dem kleinen Fisch, gemeinsam? In beiden geht es um eine Entdeckung, eine lebenswichtige Entdeckung. Der kleine Fisch in der Geschichte macht die wichtige Entdeckung, dass das, was er sucht, das Wasser, ihn umgibt und schon immer umgeben hat. Er hatte es nur nicht wahrgenommen. Und um die richtige Wahrnehmung geht es auch in dem Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Lukas berichtet von der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus, die ihn nach Europa geführt hat. Zuerst nach Philippi, dann über Saloniki, hinunter bis ins Zentrum der damaligen Antike nach Athen. Dort in der Stadt nimmt Paulus bei einem Stadtrundgang aufmerksam die Situation der Menschen dort wahr. Er beobachtet, geht durch die Straßen, hört zu, schaut. Und was ihm begegnet, erstaunt ihn und beschäftigt ihn. Er sieht an vielen Straßenecken Tempelhäuser, wie sie damals üblich waren, Opferaltäre an fast jeder Ecke, gebaut für ein Heer von Göttern, denen die Menschen opferten, aus Angst und Sorge um ihr Glück, ihren Erfolg, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihren Beruf und so weiter. Die als Denker und Volk der Philosophen bekannten Griechen waren so was von religiös, dass es Paulus sicher erst einmal die Sprache verschlagen hat. Und er nimmt das wahr. Er sieht und erkennt, was hinter dem Kult, also all den Äußerlichkeiten, hier was bringen, da sich verneigen, was da steht, was hinter diesen äußerlichen Gesten steht. Es ist die Angst um das eigene Leben einerseits und die Sehnsucht nach Leben, nach Halt und Geborgenheit andererseits. Ja, es war wohl auch damals eine Suche, die sich nach dem sehnte, was lebendig machte und lebendig hielt. Sehnsucht, ne? Steckt ja allein schon in dem Wort. Und Paulus, der fromme Jude, wendet sich nicht ab, als er das sieht. Er wendet sich nicht ab und sagt, um Himmels Willen, bloß schnell weg hier von diesem Ort. Ist ja grauenhaft, was die hier veranstalten. Nein, er wendet sich nicht ab von diesen Suchenden. Er bleibt ihnen zugewandt. Warum? Nun, vielleicht erinnert sich der Missionar Paulus an seine eigene Suche, als er blind und verstört in Damaskus saß und daran, wie Jesus sich auch nicht von ihm abgewandt hatte. Vielleicht erinnert er sich an die Begegnung mit jenem Hananias in Damaskus und wie dieser Jünger damals ihm, dem Feind des Evangeliums, begegnet war, wie er ihn nicht verurteilt, sondern ihm geholfen hatte und wie ihm durch diese Begegnung die Augen geöffnet wurden und das Herz für das Evangelium von der Liebe Gottes in Christus und für das neue Leben, das er schenkt. Lukas zeigt uns nun, wie Paulus das Gespräch mit den Menschen in Athen sucht. Mich hat das, was Lukas hier schildert, gepackt. Wie Paulus sich hier auf die Menschen einlässt, wie er sich mit seinen Möglichkeiten und Gaben und ja, wer eben war, ihnen annähert und wie er dann auch bei ihnen anknüpft, das beeindruckt mich. Und es hat mich angefragt mit drei Fragen, die ich euch gerne mitgeben möchte. Erste Frage, wie sehe ich die Menschen um mich? Sehe ich sie überhaupt? Wie sehe ich die Menschen um mich? Wie nehme ich sie wahr? Das ist die zweite Frage, wie nehme ich sie wahr? Und dritte Frage, wie gehe ich auf sie zu? Wie sehe ich die Menschen um mich? Wie nehme ich sie wahr? Wie gehe ich auf sie zu? Ich glaube, so arg viel anders als im damaligen Athen ist es heute eigentlich auch nicht. Sicher, die Kulissen, das Weltbild und die Lebensumstände haben sich geändert. Auch die Götter haben andere Namen heute. Aber viele Menschen sind genauso wie damals auf der Suche nach dem, was ihr Leben zu einem erfüllten Leben macht. Und wir als Menschen, als Christenmenschen, stehen ihnen so wie Paulus damals gegenüber mit etwas, was wir ihnen geben können, anbieten können. Aber sind wir ihnen auch wie Paulus damals ein Gegenüber? Nehmen wir die Menschen um uns noch wirklich wahr? Hören wir ihnen zu? Sehen wir hin, was sie bewegt? Wo ihre Sehnsucht sitzt, ihre Sehnsüchte sind? Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich meine zu wissen, was die Menschen um mich brauchen. Und das fängt in der eigenen Familie an. Und vielleicht kennt ihr das auch. Meine Frau sitzt da vorne, die kann das bestätigen, weil sie manchmal das Opfer des Ganzen ist. Da fängt einer an, was zu sagen. Und ich weiß eigentlich schon ganz genau, was ich darauf antworten will, obwohl ich noch gar nicht zugehört habe, was der andere zu Ende gesprochen hat. So geht es uns ja schon mit den engsten Menschen. Und wie geht es uns erst im Blick auf die Menschen, die uns vielleicht nicht ganz so nahe sind, im Beruf und im Alltag? Nehmen wir diese Menschen noch wirklich wahr? Hören wir noch zu, was sie sagen? Und schauen wir hin, was sie brauchen? Ich habe den Verdacht, dass wir als Kirche auf den ähnlichen Weg gehen, den ich von mir persönlich geschildert habe. Wir wissen schon ganz genau, was die Menschen brauchen und was sie brauchen. Ja, ohne dass wir gehört haben, dass wir hingeschaut haben. Und ich frage mich selbstkritisch, wissen wir es wirklich? Und wenn wir es wissen, dann haben wir ein anderes Problem. Wie schaffen wir es, den Menschen um uns das, was wir wissen, was wir erkannt haben, so zu vermitteln, dass es auch ankommt und aufgenommen wird bei den anderen? Durch neue Methoden oder durch noch neuere Programme, die es ja zuhauf gibt? Ich glaube nicht, denn das haben wir ja lang genug und relativ erfolglos probiert. Immer wieder mal ein neuer Anlauf und trotzdem merken wir, das ist es wohl nicht. An diesem beispielhaften Bericht des Lukas aus der Missionsarbeit des Paulus aber können wir sehen, vielleicht auch neu verstehen, auf welchem Weg und auf welche Weise das Evangelium bei anderen Menschen ankommt. Eben nicht über besondere Programme, nicht über irgendwelche Strategien oder Methoden geschieht das, sondern nur, möchte ich sagen, allein durch die Liebe. Durch die Liebe Gottes zu diesen Menschen und unsere Liebe zu diesen Menschen. Sie allein ist es, die sich gern in ihrer kreativen und dynamischen Art auch unserer Gaben und unserer Möglichkeiten bedienen will. Aber sie ist es, auf die es ankommt, die Herzen aufschließen kann, die Menschen verändern kann. Der erste Schritt dieser Liebe ist vielleicht auch der wichtigste. Er zeigt sich immer in der Wertschätzung des Gegenübers. Das wird auch im Bericht des Lukas deutlich, wenn Paulus in seiner Rede sagt, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich glaube nicht, dass Paulus das hier spöttisch gemeint hat, sondern er schätzt wert, was er da erlebt. Ich bin durch eure Stadt gegangen, habe mir eure Stätten angesehen und dabei einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Und was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. In diesen Worten wird manches deutlich. Paulus spottet nicht über das, was er bei den Athenern beobachtet hat, sondern er begegnet ihnen mit Wertschätzung. Er nimmt sie als suchende Menschen ernst. Als Menschen, die Antworten suchen auf ihre Lebensfragen, auf die Frage nach dem Glück, nach Geborgenheit und Sinn. Und wieder gehe ich zurück und frage mich, tue ich das im Blick auf meine Mitmenschen eigentlich auch? Und bringen wir das ihnen gegenüber auch zum Ausdruck? Das ist das Erste und zeigt sich, ohne dass ein Wort von Gott gesprochen wurde, durch die Liebe und die Wertschätzung, wie wir Menschen begegnen. Daraus kann dann ein Fundament werden, ein Fundament für Vertrauen, für Offenheit, auf beiden Seiten des Gesprächs. Und dann kann auch der zweite Schritt kommen, der ebenfalls zur Wertschätzung des anderen als Gegenüber gehört. Dieser Schritt ist dann, ihn nicht in der Unkenntnis lassen über die Wahrheit des Lebens. Dass Gott ihn schon von Anfang an kennt und beschenkt hat und versorgt hat und dass er nur darauf wartet, dass diese Liebe erkannt und erwidert wird. Jetzt sind wir ganz nah bei unserem Märchen, ne? Von dem Fisch, der das Wasser sucht und eigentlich alles so für selbstverständlich, also es gar nicht mehr wahrgenommen hat. Ich glaube, so geht es ja vielen Menschen, vielleicht uns selbst manchmal auch, dass wir diese Liebe, dieses Beschenktwerden, dieses, was uns begegnet, was uns jeden Tag von Neuem leben lässt, eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Was da dahinter steht, wer dahinter steht. Der Hinweis von Paulus auf den Gott der Bibel als den Schöpfer und Herrn dieser Welt, der allen das Leben gibt und das, was zum Leben notwendig ist, so sagt es dort, ist ein entscheidender Teil des Evangeliums, ein wichtiger Teil der frohen Botschaft von der Liebe Gottes zu allen Menschen. Das ist die grundlegende Wertschätzung des Schöpfers gegenüber uns als seinen Geschöpfen und im Besonderen eben, also allen Geschöpfen, aber im Besonderen eben uns auch uns Menschen gegenüber. Dass er uns zum Leben gibt, was wir notwendig haben. Auch das klingt in den Worten von Paulus an, über diese Wertschätzung, die Gott uns Menschen gegenüber hat. Ein Zitat aus der griechischen Dichtung nimmt er dazu Hilfe. Wir sind von seiner Art, von seinem Geschlecht, heißt es da. Mit diesen Worten stellt Paulus eine Brücke her zu den biblischen Worten, die die enge Verbindung zwischen Gott und uns Menschen bezeugen und die Würde betonen, die er uns damit schenkt. Es geht um die Ebenbildlichkeit des Menschen. Wir dürfen Gottes Ebenbild sein. Nicht wegen unserer besonderen Qualitäten, nicht, sondern weil er uns gewollt hat, weil er es so gewollt hat, weil er uns liebt. Und hinter dieser Wertschätzung steht nichts anderes. Nichts anderes, ja, noch einmal kann man gar nicht genug sagen, seine Liebe zu uns. Und einen dritten wichtigen Hinweis gibt Paulus den Athenern weiter. Er sagt, er, dieser Gott, den ihr verehrt und ohne es zu wissen, ihn nicht kennt, er ist jedem von uns ganz nah. Gottes Liebe sucht uns Menschen. Sie trägt uns, ja, sie durchströmt uns und umgibt uns. In ihr und durch sie allein leben wir jeden Tag, jede Stunde und Sekunde unseres Lebens. Luther hat es so schön ausgedrückt, in ihm leben und weben und sind wir. Ne? Ist zwar altertümlich, aber so kann man sagen, das ist durch und durch. Vor uns, hinter uns, überall ist das, ist diese Liebe und ist da und wir atmen durch diese Liebe unser Leben. Frage, ist uns das selber eigentlich noch bewusst? Oder müssen wir selbst das auch erst wieder neu entdecken? So ähnlich wie der Emil, der kleine Fisch. Ich finde, es ist der Grund zum Staunen, und zum Jubeln. Jubilate Deo heißt es mal so schön. Ne? Da können wir doch eigentlich nur staunen und darüber jubeln, dass das so ist. Dass diese Liebe uns trägt, dass wir aus dieser Liebe heraus unsere Tage erleben, einen Tag wie heute, dass wir das sind, was wir sind. Paulus bleibt nicht stehen beim Jubeln. Das tut er innerlich wahrscheinlich auch. Zur Erkenntnis dieser Gotteswahrheit gehört für ihn noch ein weiteres. Ein Schritt, zu dem er nun seine Zuhörer einlädt, diesen mitzugehen. Wenn wir Menschen von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit Erfindungskraft geschaffen wurden. Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. An der falschen Stelle gesucht habt ihr. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Offene Worte, deutliche Worte, die Paulus hier spricht. Aber wenn man genau hingehört hat, da war kein Bekehrungsdruck. Nichts, wo er irgendwas gesagt hätte, was die Menschen sozusagen unter Druck gebracht hätte. Eine deutliche Botschaft, eine Einladung, eine Aufforderung, ja. Etwas, das auf die Antwort der Zuhörenden zielt. Paulus bedrängt nicht, aber er bezeugt und er verweist auf das, was er selbst für sein Leben erkannt und hat und was sein Leben verändert, neu und lebendig gemacht hat. Als er seine Predigt beendet hat, seine Rede beendet hat mit dem Hinweis auf den auferstandenen Christus, da reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man eigentlich auch wieder ins Heute übersetzen. Mich haben diese Reaktionen nachdenklich, aber auch zuversichtlich gemacht. Manche der Zuhörer haben sich hinter die Fassade des Spotts zurückgezogen, haben den Paulus ausgelacht. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Andere weichen aus und sagen, na, da musst du ein anderes Mal, da sollte man ein anderes Mal nochmal drüber reden, aber jetzt nicht. Ne? Kennen wir vielleicht auch, dass Menschen dem ausweichen und sagen, nee, also das Thema ist jetzt für mich gerade, warum auch immer, entweder zu dicht oder will ich gerade nicht oder es berührt vielleicht schon mal was, vielleicht aber auch ein Schmerz, der da ist und über den will ich jetzt nicht reden. Aber es geschieht dann auch noch ein drittes. Als Paulus die Versammlung verließ, schlossen sich ihm einige an und kamen zum Glauben. Und dann werden Namen genannt. Menschen, auf die man zugehen konnte, wenn man damals gelebt hat und sie selber fragen konnte. Da erkennen Menschen etwas. Da nehmen Menschen etwas neu wahr. Etwas, was vielleicht schon immer da war, aber sie mussten es neu entdecken. Vielleicht war es auch ganz neu für sie. Sie sind offen geworden und das Neue, etwas Neues kann in ihnen wachsen. Sie erkennen Gott. Sie erkennen ihn als ihren Schöpfer und als ihren Retter. Sie nehmen ihn wahr als Quelle des Lebens und wagen Vertrauen. Vertrauen zu Jesus Christus, der ihnen als der Weg zum Neuanfang ihres Lebens angeboten wird von Paulus. Was Paulus den Menschen damals in Athen bringt, das war neu für sie. Auf Neues reagieren Menschen ja unterschiedlich. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Manche lehnen es gleich ab und sagen, oh, was Neues brauche ich nicht oder so, weiß, was ich habe, ist gut. Und andere sind neugierig und so weiter. In dem Neuen aber, das er ihnen verkündet, liegt eine Chance für ihr Leben. Er weist sie hin auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. An ihm, so schließt Paulus seine Rede, entscheidet sich das Leben aller Menschen, weil Gott selber ihn dazu bestimmt hat. Jesus ist der Anfang, der Weg und das Ziel unseres Lebens. Das war für die Athener neu. Damals, vielleicht ist es auch für viele heute neu. Das Evangelium ist keine Philosophie. Es ist nicht die Frage nach der Erkenntnis, nach dem letzten Sinn des Lebens. Das Evangelium ist etwas ganz anderes, tieferes, vielleicht auch näheres. Es ist die Einladung in eine Beziehung. Die Einladung in die erneuernde Beziehung mit Gott. Er, der unser Leben von Grund auf neu machen will. Lukas lässt uns Anteil haben an dem, was Paulus erlebt hat. Er schreibt das Ganze aber nicht auf, um einen protokollarischen Bericht zu machen, sondern er schreibt es auf als Zeugnis für uns heute, als Ermutigung zum Nachdenken und auch um unseren Weg zu gehen. Den Weg, den wir zu gehen haben in einer Zeit, die auch nicht einfach ist, in der die Menschen suchen, vielleicht ihr Leben versuchen zu gestalten, so gut es geht, an vielen Ecken und Enden suchen nach dem, was Halt und Geborgenheit gibt. Wir haben etwas, was wir ihnen geben können, worauf wir sie aufmerksam machen können und wozu wir sie einladen können. Es ist beispielhaft, was Lukas uns hier erzählt. Wir dürfen den Menschen auf die Menschen zugehen, sie wertschätzen als die, die sie sind, als geliebte Menschen von Gott von Anfang an. Vielleicht ist es der Impuls, neu auf Menschen zuzugehen, wirklich zuzuhören, was sie zu sagen haben, wahrzunehmen, was sie brauchen. Und dann mit unseren Gaben und Möglichkeiten diese wertschätzende Liebe Gottes, das Evangelium von Jesus Christus weiterzutragen und weiterzugeben. Durch das, was wir sagen, vielleicht noch mehr durch das, was wir tun und wer wir sind. Und wenn wir dabei Gott selbst neu entdecken, als den, durch dessen Liebe wir jeden Tag und Augenblick leben, weil er uns umgibt, weil er in uns wirkt, dann ist das umso mehr Grund zum Staunen, zum Danken und zum Jubeln. Amen.